Meine Lieben, bis vor einigen Jahren habe ich in einem schönen Kloster gelebt, in Benediktbeuern, und habe immer wieder am Sonntag in verschiedenen Gemeinden in der Umgebung ausgeholfen, als Priester die Messe zu feiern. Und ich weiß noch, einmal bin ich in ein Dorf gefahren, wo jede Woche einer von uns gekommen ist und dort die Messe gefeiert hat aus dem Kloster. Und einmal so nach so einer Messe waren wir da so beieinander gestanden mit den Leuten und eine Frau sagt zu mir: Mei, ihr Salesianer, ihr seid so normal, so locker, ihr seid so wie mir und das ist so schön. Da habe ich mich irgendwie gefreut, aber ich habe mir gedacht, das ist ja komisch. Ich habe mir gedacht, ich komme jetzt hier als Priester und willst du eigentlich als Priester ganz genauso sein wie die anderen Leute, damit die dich toll finden? Schwierige Frage. Mit dieser Frage will ich in diesen Abend gehen, in das, was ich mit euch bedenken will. Wozu gibt es eigentlich Priester in unserer Kirche? In unserer Kirche sage ich, weil hin und wieder auch wieder einige von unseren evangelischen Geschwistern da sind oder von anderen Kirchen oder Kirchengemeinschaften. Das ist jetzt eine katholische Perspektive, aber vielleicht ist es einmal nicht schlecht, auch für die anderen das zu hören. Ja? Nur so mal. Also zunächst einmal einfach, Priester gibt es ja in ganz vielen Religionen, religiösen Weltanschauungen, überall in der Welt gibt es irgendwie Personen, die einen Kult feiern und irgendwie mit Autorität ausgestattet sind, damit die das machen. Der Medizinmann bei den Indianern ist so einer oder irgendein Schamane oder priesterähnliche Figuren gibt es in fast allen Religionen und Kultformen der Welt. Ich habe mal versucht zu sagen, ob das so ganz genau stimmt, bin ich nicht sicher, aber sie vollziehen religiöse Opfer und Rituale und stehen irgendwie als Mittler zwischen den Menschen und der Gottheit. Irgendwie, die müssen schauen, dass die zusammenkommen. Ja? Das deutsche Wort Priester, das wir verwenden, stammt von dem griechischen Wort Presbyter. Das heißt eigentlich Ältester oder Vorsteher. Und im Neuen Testament gibt es nur dieses Wort für Priester. Lateinisch gibt es auch das Wort Sacerdos, von Sacer, heilig oder geweiht. Sacerdotium, sakral haben wir im Deutschen, da kommt es auch her. Amtliche Menschen, die bestimmten zu einem heiligen Dienst, irgendwie vielleicht auch geweiht und manchmal auch oder nicht selten abgesondert vom Volk leben. Da stellt sich schon die Frage, ne? Sind die im Volk oder außerhalb vom Volk oder wie? Was bedeutet das? Altes Testament. Gott sagt zu seinem auserwählten Volk, zu Israel als Ganzem, schon ganz früh: Ich will, dass ihr alle ein Volk von Priestern seid, das mir gehört, ein heiliges Volk. Warum will er das? Weil im Alten Testament steht, dass Gott will in Israel wohnen und Israel soll allen Völkern zeigen, wie ein Volk lebt, das mit Gott lebt. Deswegen sind die irgendwie als ganzes Volk so eine, das ist, glaube ich, bis heute die Berufung von Israel. Den Menschen zeigen, wie ein Volk lebt, das mit Gott lebt. Ihr wisst vielleicht, dass es in Israel von den Söhnen Jakobs, der den Namen Israel von Gott bekommt, gab es 12 Söhne. Und als die dann in ihr gelobtes Land eingezogen sind, gab es Stämme, die aus diesen Söhnen Jakobs hervorgegangen sind, 12 Stämme. Und von dem gelobten Land hat jeder Stamm einen Teil des Landes bekommen. Nur die Leviten, die Söhne Levis, haben kein Land bekommen. Und Gott hat gesagt, okay, ihr, also steht in der Schrift, ihr sollt mir ganz gehören und ihr sollt auch für das Volk die Opfergaben darbringen und Gott soll euer Anteil sein. Das heißt, Gott hat zwar das Volk als Volk von Priestern auserwählt, aber dann gab es noch einige, die den Kult am Offenbarungszelt, später am Tempel tun sollten. Den Kult pflegen sollten. Ja? Gott sollte ihr Erbteil sein. Sie sollten Gottes Wort verkünden, durch Gebet und Opfer Gemeinschaft mit Gott herstellen. Es gab im alten Bund dann, in dem Augenblick, in dem Jerusalem als Stadt Gottes von David vor allem errichtet worden ist, gab es dann einen Tempel, den der David beschlossen hat, dass der gebaut werden soll. Und sein Sohn Salomo, der große König, hat den Tempel gebaut. Und ab da wird auch die Gestalt des Hohenpriesters irgendwie sichtbar. Das war einer, da gab es im Grunde nur einen, der durfte einmal im Jahr ins Innerste des Tempels gehen. Da waren die Bundestafeln. Gott hat ja seine 10 Gebote dem Mose auf Bundestafeln diktiert, kann man sagen, oder eingegraviert, wie es in der Schrift heißt. Und da lagen dann die Brote von dem Manna und der Stab des Aaron. Das war das Allerheiligste. Da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester reingehen und er hat das Volk entsühnt, heißt es dann. Und dazu hat er Blut verwendet, Blut von Böcken und Stieren, und hat dann erst sich da irgendwie vollgespritzt und dann den Altar, und dann ist er dann aus und hat mit das Volk mit Blut bespritzt, weil Blut so ein Symbol oder der Träger des Lebens ist. Blut ist Träger des Lebens, und irgendwie ist immer die Erfahrung gewesen, für wirkliche Vergebung, für wirkliche Sühne, das ist was, was uns bis aufs Blut angeht. Ja? Im Hebräerbrief, also schon im Neuen Testament, steht, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Versöhnung. Das war der Glaube im alten Israel. Deswegen haben die dann immer Brandopfer und Schlachtopfer und Sühneopfer und sowas dargebracht. Ja? Immer ist Blut vergossen worden, und mit Blut sind irgendwie die Riten begangen worden, die Riten der Versöhnung. Der Hohepriester hat besonders am Tag der Versöhnung, am Yom Kippur, diesen Ritus vollzogen. Nur jetzt sagt das Neue Testament, dieser Hohepriester war selber ein Sünder. Und irgendwie war das Bewusstsein im Neuen Bund, das mit dem Blut von Stieren und Böcken, das ist irgendwie, das kann keine Sünden wegnehmen. Das ist ein Symbol. Natürlich haben wir was geopfert, wir haben Tiere geopfert, die uns wichtig und wertvoll sind, aber das kann nicht wirklich Sünden wegnehmen. Das Neue Testament deutet das nur als Vorausbild auf Jesus, und es wird gesagt, Jesus ist der einzige hohe Priester, der das Opfer schlechthin dargebracht hat, sich selbst. Und der braucht auch nicht sich selber entsühnen, weil er ohne Sünde ist. Und er hat gewissermaßen den Himmel wieder aufgesperrt. Jetzt kann jeder ins Allerheiligste gehen und jeder hat Zutritt zum Himmel. Der einzige hohe Priester, steht im Hebräerbrief, hat ein für alle Mal Vergebung der Sünden erwirkt und die Tür zum Allerheiligsten und zum Himmel wieder geöffnet. Das andere war gut, aber irgendwie nur Vorschein, sagt die Heilige Schrift. Und das ist wichtig auch für uns. Ich bin ein Priester, und für uns ist es wichtig. Im Grunde sagt das Christentum, seit Jesus da war, gibt es eigentlich nur einen einzigen Priester, einen einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Gott selber geschickt hat und der selber Gott war und der Mensch geworden ist, um uns zurückzuführen zu Gott. Durch sein Blut, durch seine Hingabe, durch das Opfer seines Lebens. Es gibt nur einen einzigen Priester. Das heißt, alle anderen, auch ich als Priester, bin bestenfalls von ihm her Priester und kann im Grunde immer nur tun, was er tut. Nie aus mir selber. Ja? Alle anderen sind Diener seines erlösenden Handelns. Christus hat die Menschen seiner Kirche, und das ist jetzt wieder interessant, die er gesammelt und berufen hat, wie im Alten Testament sagt er, ihr alle seid ein Volk von Priestern und Königen. Warum? Naja, Jesus wohnt auch unter euch, und ihr sollt allen Menschen zeigen, wie es ist, wenn Menschen mit Jesus leben. Das heißt, jeder Christ ist auch irgendwie ein Mittler, aber nur weil Jesus der einzige Mittler ist. und in euch lebt. Ja? Wir haben alle Anteil an dieser Sendung Jesu als Priester, König und Prophet. Und wenn ihr dann nochmal anschaut, jetzt den Vergleich, Christus ruft 12 Apostel, das sind die 12 Stämme Israels. Das heißt, er sammelt wieder sein Volk zusammen und sagt, eure Aufgabe ist es, an meiner Stadt Sünden zu vergeben, die Eucharistie zu feiern, zu meinem Gedächtnis und das Reich Gottes zu verkündigen. Und jetzt diese Stelle, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert, sagt der Auferstandene zu den 12, beziehungsweise jetzt nur noch 11, nach der Auferstehung. Der Judas war schon draußen. Aber es waren die 12, zu denen er, die er mit der Vollmacht der Sündenvergebung ausgestattet hat. An meiner Stadt. Und er sagt auch wieder zu den 12 beim letzten Abendmahl, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Schwerpunkte Eucharistie und Sündenvergebung. Besonders mit der Berufung des Paulus zum Apostel wird dann der Zwölferkreis auf einmal aufgesprengt und wir merken, jetzt gibt es mehrere Apostel, die die Apostel selber einsetzen, ihnen die Hände auflegen, die treten jetzt in ihre Nachfolge. Wir haben heute nicht mehr 12 Bischöfe, obwohl wir noch einen Petrus haben, aber wir haben paar tausend Bischöfe in der ganzen Welt, die die Nachfolger der Apostel sind. Warum? Weil die Sendung der Kirche über Israel hinausgeht. Und Paulus ist da gewissermaßen die Schnittstelle davon. Und Paulus sagt selber im Korintherbrief, wir sind Gesandte an Christi statt. Also wenn ich komme, kommt Christus. Das gibt es bei uns bestenfalls im Rechtssystem, wenn du zum Beispiel heiraten willst, aber leider nicht bei deiner Hochzeit am Standesamt selber da sein kannst, dann kannst du für deinen Freund der Vollmacht unterschreiben und sagen, der sagt für mich das Ja-Wort. Das geht. Also man kann an der Stelle eines anderen vollmächtig handeln. Ja? Das ist der Vergleich, ja, also, ne? die bleibt er dann nicht. Gell? Wenn es nicht deine ist. Also, Paulus kommt ganz völlig selbstbewusst, ich komme an Christi statt. Und Jesus schickt seinen Jünger aus und sagt, wer euch hört, hört mich. Und ihr verkündet das Reich. Und ihr vergebt die Sünden. Ja? Macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Und jetzt ist ein wichtiger Punkt, die Apostel haben seither durch Handauflegung diesen Dienst weitergegeben. Wir sprechen heute, und im Neuen Testament gibt es schon dieses dreistufige Amt, das haben wir in der Kirche heute immer noch. Es gibt die Diakone, es gibt die Priester und es gibt die Bischöfe. Die Bischöfe stehen in der Nachfolge der Apostel, die Priester sind ihre Helfer und die Diakone auch, wobei die Diakone einen Schwerpunkt haben auf, man hat in der alten Kirche gesagt, es sind das Auge des Bischofs für die Armen. Das heißt, sie stehen stark in der sozialen Verantwortung der Kirche. Wir haben schon im Neuen Testament anfanghaft, aber wir haben es, diese drei Ämter in der Kirche, die durch Handauflegung weitergegeben werden. Die Kirche glaubt, seither gibt es eine ununterbrochene Abfolge von Handauflegung bis zu eurem Pfarrer, bis zu mir, das geht immer weiter. Und das nennt man apostolische Sukzession, apostolische Abfolge. Seither ist das Amt des Bischofs, der Priester, durch Handauflegung weitergegeben worden, unter Diakone. So, jetzt, wenn wir jetzt fragen, was ist jetzt genau ein Priester in unserer Kirche, wenn er gerade gesagt hat, es gibt eigentlich keine Priester mehr, weil Jesus der Einzige ist. Was ist dann bei uns ein Priester? Wie erkennt man den? Erkennt man den, weil der Religionsunterricht gibt, weil der Alten- und Krankenbesuche macht, weil der, weiß ich was, mit jungen Leuten beieinander ist und redet und das Evangelium verkündet? Das könnte zunächst mal jeder machen. Aber es gibt eine herausragende Tätigkeit, die kann nur der Priester machen. Eigentlich sind es zwei, aber das Wichtigste ist jedenfalls die Eucharistie. Am besten sichtbar wird, was ein Priester ist, an der Feier der Eucharistie. Warum? Ja, weil die kann nur er feiern, als Vorsteher, wir feiern sie ja immer alle, aber als der, der vorsteht und die Feier mit der Gemeinde begeht, das kann im Grunde nur er. Das gibt es auch in anderen Berufen, ich habe gerade die Juristerei genannt, Recht sprechen im Auftrag des Staates kann nur ein Richter, der dazu beauftragt ist. Jemanden den Bauch aufschneiden und bestimmte Medikamente geben, kann nur ein Arzt, der das gelernt hat und dafür beauftragt ist. Priester in der Eucharistie sein kann nur einer, der dazu geweiht und bevollmächtigt ist. Ja? Aber was zeigt jetzt die Eucharistie? Was tut der Priester da? Unsere Theologie sagt, das ist jetzt sehr katholisch, unsere Theologie sagt, der Priester steht da und handelt in persona Christi. Das heißt, wenn der die Wandlungsworte spricht und sagt, das ist mein Leib, hingegeben für euch, dann spielt er keine Rolle, dann spielt er nicht Theater, dann handelt Jesus durch ihn. Das ist mein Leib für euch. Das sagt in dem Augenblick in gewisser Hinsicht Jesus und vollzieht dadurch die Wandlung der Gaben. Wir sagen, die Eucharistie wirkt Kirche und die Kirche wirkt die Eucharistie. Warum? Weil Jesus sagt, wir sind verbunden, ihr seid mein Leib. Die Kirche ist sein Leib, wir gehören zu ihm und durch die Teilnahme an der Eucharistie haben wir Teil an seinem Leib. Meine Lieben, das ist schon relativ ernst, weil Jesus sagt einmal im Johannesevangelium, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Anteil an mir. Also das ist schon was Ernstes, wir gehören zu ihm, durch das, was er gesagt hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ja? Wir sind sein Leib. Und gleichzeitig stellt sich Jesus immer als der Bräutigam vor und hat eine Braut. Wer ist die Braut? Die ganze Kirche. Er sagt an mehreren Stellen im Evangelium, ich bin der Bräutigam. Einmal fragen sie ihn, warum fasten denn deine Jünger nicht? Die vom Johannes, die sind alle so streng und die fasten und die Pharisäer, die fasten auch die ganze Zeit. Und deine, die sind dauernd am Party machen. Und was sagt Jesus? Ja, sagt er, jetzt ist der Bräutigam da und jetzt ist Hochzeit. Jetzt ist Party, jetzt ist Fest. Der wird schon mal wieder weg sein. Dann werden die auch fasten. Ja? Kirche ist Leib Christi und Kirche ist Braut Christi. Und deswegen ist die Eucharistie auch das Hochzeitsmahl des Lammes. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr im Gottesdienst wart. Der Priester hebt die Hostie hoch und manchmal sagt er bei der Gelegenheit, nicht immer, kommt immer wieder was anderes. Manchmal sagt, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Schon mal gehört? Das, was wir da feiern, ist die Hochzeit des Lammes. Ja, wer heiratet hier wen? Jesus, seine Braut, die Kirche. Das ist der Bund, der da geschlossen wird. Ja? Beide Kirchenbilder, Leib Christi und Braut Christi, machen deutlich, auf der einen Seite Christus, der Priester vertritt Christus als das Haupt des Leibes und als den Bräutigam der Braut. Das wird in der Eucharistie abgebildet. Da steht der Priester und ist irgendwie eins mit dem Volk. Haupt und Leib sind eins und er ist auch gegenüber zur Kirche. Ich bin der Bräutigam, die Kirche ist die Braut von Jesus. Und das ist ganz wichtig, das ist etwas, was uns von unseren evangelischen Geschwistern unterscheidet, weil dieses Gegenüber dort nicht so gesehen wird oder nicht mehr so gesehen wird. Ja? Dass Christus nicht identisch ist mit seiner Kirche, ganz tief vereint, so wie in einem Ehepaar, die sind ganz tief vereint, wenn sie sich gern haben, aber die sind nicht dieselben. Ja? Christus ist nicht die Kirche. Aus dieser Feier der Eucharistie wird deutlich, der Priester ist zur Leitung bestellt, zur Heiligung und zur Lehre. Aber, meine Lieben, das soll er tun, damit alle Getauften Leiter, Lehrende und Heilige werden. Jeder Getaufte hat Anteil am Priestertum Christi. Also wenn ihr einen Pfarrer habt, der sagt, das ist alles nur Chefsache, gell? Und wie man betet, das weiß allerdings ich. Und ihr macht, ihr putzt die Kirche und ihr backt Kuchen fürs Pfarrfest und ihr schenkt das Bier aus. Das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass der Dienst des Priesters dem dienen soll, dass jeder Getaufte in seiner Berufung wächst und erwacht und versteht, ich habe Anteil am Priestertum Christi. Ja? Lehren, leiten, heiligen, Prophet, König, Priester. Das habe ich gerade gesagt. Das habe ich auch gerade gesagt. Jetzt, und wenn ich jetzt vorhin das Beispiel mit den Salesianern und dem Aushilfen und die Leute haben gesagt, ihr seid so cool und so locker, ihr seid so wie mir auch. Wisst ihr, ich glaube, eine ungläubiger werdende Welt will den Priester überflüssig machen. Weil eigentlich kommt er von woher, so dass er für die Menschen auch eine Herausforderung sein soll. Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch wieder zurückkehrt zu Gott und Gott ähnlicher wird. Und nicht, er ist nicht Mensch geworden, dass alles so bleibt, wie es war. Gott ist die Herausforderung schlechthin für uns. Der will uns verwandeln, der will uns an sich ziehen, damit wir neu werden. Und der Priester, der Christus repräsentiert, hat im Grunde die Aufgabe, von Gott her zu leben, unter die Menschen zu gehen und so zu helfen, dass die Welt verwandelt wird. Wisst ihr, deswegen war das so zweideutig, wenn die sagen, ja, ihr seid so locker, ihr seid so wie mir. Weil dann bist du keine Herausforderung mehr für die Leute. Steht da? Also ein Mann des Gebetes, ein Mann des Geistes, von dem er spürt, dass er in der Nähe mit Jesus lebt. Bei der Weihe sagt der Bischof zum Priester, wenn ich denen die Hände auflege und dann die Gaben übergebe, bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Ganz ein wichtiger, ganz ein schöner Satz in der Liturgie. Der Priester, der Neugeweihte, kriegt die Gaben von Brot und Wein. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst. Stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Also, Christus betet im Johannesevangelium das hohe priesterliche Gebet, indem er sagt, dass die sind jetzt in der Welt, für die er jetzt gerade betet. Aber Vater, sie sind nicht von der Welt. Sie sind nicht einfach wie die Welt, identisch mit ihr. Sie sind jetzt noch da und sie bleiben auch da. Aber sie sollen helfen, dass die Welt zu dir kommt. Christus betet für die Seinen, dass sie in der Wahrheit geheiligt sind. Wisst ihr, der Priester muss auch mal die Wahrheit sagen, wenn sie, oder eigentlich immer, auch wenn sie quer zu den Bedürfnissen der Welt steht. Ja, es gibt den Wunsch in mir und in vielen, dass wir eigentlich immer nur Fest haben und Party machen und das ist auch schön. Aber wir haben alle eine Seele, einen Geist, der berufen ist, dass Gott in ihm wohnt. Und wenn Gott in dir wohnt, ändert es dein Leben. Dann hast du andere Bedürfnisse als nur körperliche oder nur emotionale. Priester sind also Männer, die der Herr ganz an sich zieht, damit sie ihn vergegenwärtigen. Sie sind berufen, bei ihm zu bleiben. Und gerade deswegen können sie ganz weit rausgehen in die Welt. Ja. Der Papst Benedikt hat einmal, als er in Deutschland zu Besuch war, hat er mal gesagt, die Kirche müsste sich eigentlich entweltlichen. Dann haben alle aufgeschrien und haben gesagt, das ist ja furchtbar, jetzt meint er wieder Rückzug und nur also Kirche unterscheiden. Nee, der Benedikt meint, wir sollen nicht abhängig werden von der Welt und vom Geld und von den Strukturen. Und wenn wir innerlich frei sind, weil wir zu Christus gehören, können wir ganz weit rausgehen in die Welt. Ganz weit. Und auch noch dem Allerärmsten und dem Allerletzten helfen. Das macht uns der Papst Franziskus jetzt wirklich vor. Also, es geht um Verwandlung, aber im rechten Verhältnis. Eine gottabgewandte Welt will, dass die Priester werden wie sie. Die will das. Warum? Naja, dann stört er mich nicht mehr. Wenn er endlich so ist wie mir, dann regt er mich ja nicht mehr auf. Dann muss ich mich ja nicht bekehren. Der Priester will aber eigentlich, dass die Welt durch die Erfahrung von Gottes Gegenwart verwandelt wird und geheiligt wird. Also das ist die bleibende Spannung. Wenn wir Glaube haben und leben miteinander ohne die Erfahrung des Heiligen, also wenn der Priester oder andere Menschen, das ist jetzt eher nur speziell beauftragt, wenn der nicht gewissermaßen die Gegenwart des Heiligen verdeutlicht, repräsentiert, darin lebt und die Gläubigen da das nicht mehr spüren, dass es sowas gibt wie die Erfahrung des Heiligen, dann wird Glaube entweder nur ein bisschen Mitmenschlichkeit, dass wir mit zueinander nett sind, oder es wird Wellness. Ja, wenn du glaubst, gell, dann geht es dir irgendwie besser, dann schlafst besser, dann lebst vielleicht ein bisschen länger und so und dann bist du daheim ein bisschen beruhigter und so. Aber Glaube ist nicht Wellness. Im Glauben geht es nach dem Zeugnis des Evangeliums um Leben und Tod. Ob wir zu Gott finden oder nicht. Ja? Okay, also und das ist die Schwierigkeit und das merken wir in unserer Kirche. Je weniger Männer es gibt, die wirklich aus der Gegenwart des Heiligen Gottes leben, desto mehr schwindet auch das Gespür für die Notwendigkeit dieses Dienstes. Also meine Lieben, wir alle müssen beten, dass es sich Menschen berufen lassen in diesen Dienst und auch Ja dazu sagen. Ja, es ist ein Dienst, der Opfer mit sich bringt, Verzicht mit sich bringt. Aber es ist auch ein Dienst, der ganz, ganz tief erfüllend sein kann. Wir sollen den Herrn der Ernte bitten, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Jetzt habe ich noch eine Folie mit ein paar Fragen. Die erste, warum nur Männer? Warum nur Männer? Ich sage nur ganz kurz, wir können ja nachher noch gern darüber diskutieren. Naja, wenn das Bild von der Schrift stimmt, dass das tiefste Zeichen des Bundes die Hochzeit ist und Jesus der Bräutigam ist und die Kirche die Braut ist und es tief in unser ganzes biologisches, psychisches Leben hineinreicht, dann kann der den Bräutigam in persona vertritt, aus meiner Sicht nicht einfach eine Frau sein. Und das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Das gehört in das Geheimnis von Schöpfung und Erlösung hinein. Frage, ist es ein biologischer Zufall, dass Christus ein Mann war und die Mutter Gottes als Inbegriff der Kirche eine Frau war? Also sie ist die Kirche, weil in ihr Gott wohnt. Ist es ein biologischer Zufall oder gehört es ins Geheimnis von Schöpfung und Erlösung hinein? Wenn es ins Geheimnis von Schöpfung und Erlösung hineingehört, dann kann das nicht anders sein. Und zwar ohne, dass das was mit Macht zu tun hat. Die Priester haben das Ding oft als Macht gelebt und auch Frauen unter. Das ist eine Sünde. Das ist Missbrauch des Amtes. Das geht nicht. Aber wenn das was mit dem Geheimnis von Schöpfung und Erlösung zu tun hat, dass Mann und Frau Christus und seine Kirche miteinander abbilden, wenn sie heiraten, dann kann es nicht umgekehrt sein, glaube ich. Das nur als ein Punkt. Warum muss der Zölibatär leben und darf keinen Sex haben und darf keine Frau haben und so? Schwieriges Thema. Wird dauernd rauf und runter diskutiert. Naja, wenn der in persona Christi den Bräutigam darstellt, der seine Braut, die Kirche, heiratet, zu der gehört, dann ist die Lebensform Christi die angemessene Lebensform für den, der ihn so darstellt. Berufung. Keiner, nur weil er ein Mann ist, hat ein Recht auf Priestertum. Du kannst ja jetzt sagen, ja, ich habe keine gefunden, gell, und irgendwie, das Leben hat mir auch übel mitgespielt, bei der Kirche können sie mich bestimmt noch brauchen. Außerdem, am Mannsbild bin ich auch, gell, da werde ich schon ein bisschen gescheiter herreden, kann ich auch, vergiss es. Entweder du hast eine Berufung dazu und der Herr lädt dich ein und will dich, oder eben nicht, aber es gibt kein Recht. Und die Kirche klärt die Berufung. Ich habe auch schon Leute weggeschickt, wo ich gedacht habe, geht nicht. Das sind andere Motive. Natürlich habe ich auch, oder sind in uns auch noch andere Motive da. Ja? Also natürlich gibt es auch die Motive, hey, ich stehe gern vor Leuten und rede oder irgend sowas. Aber meine Lieben, wenn das die Hauptmotive sind, dann lass es lieber. Und dann wird die Kirche hoffentlich auch merken, dass das nicht deine Berufung ist. Und dann sagen, nein, da spüren wir nicht, dass der Herr dich zieht. Ja? Persönliches Zeugnis, dieser Dienst ist aus meiner Sicht Freude und Bürde zugleich, aber Christus führt in die Erfahrung tiefer Sinnhaftigkeit und wirklicher Freude, wenn wir bei ihm bleiben. Das mag ich persönlich bezeugen. Das ist nicht immer leicht, wirklich bei ihm zu bleiben und es zu versuchen. Und da manchmal scheitert man auch und so weiter. Und ihn darzustellen und gleichzeitig ein völlig durchschnittlicher, sündiger Mensch zu sein, ist auch eine richtige Herausforderung, weil das sind wir alle. Ja? Aber wenn wir bei ihm bleiben, dann und aus der Erfahrung leben, ich darf den Menschen etwas geben, was ich selbst nicht habe. Der Priester gibt dem Menschen etwas, was er selbst nicht hat. Die Vergebung der Sünden, das hat er nicht aus sich. Die Wandlung, die gewandelte Eucharistie, das Brot des Lebens, das hat er nicht aus sich. Ja? Der Priester gibt etwas, was er nicht hat. Wenn er das lebt, dass er in ihm bleibt, dann ist das etwas, was wirklich erfüllen und mit großer Freude ein Leben bereichern kann. Aber wichtig ist, dass wir bei ihm bleiben.